Ich hatte ja bereits letzte Woche angefangen, sozusagen passend zu diesem Morgenthema aus Psalm 119 mit dem Wort Gottes, dann auch im Nachmittag eine Predigt über einen Abschnitt, einen Artikel aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis zu halten. Das will ich diese Woche auch noch fortsetzen. Und zwar wollen wir Artikel 5 uns gemeinsam ansehen und ich möchte den zu Beginn vorlesen. Das ist auch abgedruckt im Blatt hier. Diese Bücher allein erkennen wir als heilig und kanonisch an, sodass auf ihnen unser Glaube beruhen und begründet und festgestellt werden kann. Wir glauben ohne allen Zweifel alles das, was in ihnen enthalten ist, und zwar nicht in erster Linie, weil die Kirche sie als kanonisch annimmt und bestätigt, sondern vor allem, weil der Heilige Geist unseren Herzen bezeugt, dass sie von Gott stammen. Auch deshalb, weil sie diese Bestätigung in sich selbst tragen, da selbst Blinde die Erfüllung aller der Dinge, welche in ihnen geweissagt, deutlich sehen und gleichsam mit ihren Sinnen wahrnehmen können. Unser Glaube, der christliche Glaube und auch unser ganz persönlicher Glaube eines jeden von uns, der steht auf dem festen Fundament der Heiligen Schrift. Fest gegründet, ruht, begründet, festgestellt, heißt es hier, ist unser Glaube auf diesem Fundament. Aber wie fest ist das Fundament? Ein Haus ist nur so stabil wie das Fundament, auf dem es steht. Und die Antwort auf diese einfache Frage ist genauso einfach. Wie fest ist unser Fundament, das Fundament unseres Glaubens, des Glaubens der Kirche? Es ist ein bombenfestes, bombensicheres Fundament. Unser Glaube steht nämlich auf Gottes eigenem unfehlbaren Wort. In Artikel 3 haben wir letzte Woche darüber nachgedacht, dass die Schrift, die wir haben, wirklich Gottes Wort ist. Gott hat durch die Propheten gesprochen und dann auch dafür gesorgt, nachher, dass es aufgeschrieben wird und wir wirklich Gottes Wort vor uns haben. Artikel 4, den wir jetzt übersprungen haben, da werden die 66 kanonischen Bücher aufgezählt, die zur Bibel gehören. Artikel 4 ist also diese Auflistung aller der Bücher, die zum Kanon zählen. Kanon, das heißt hier nicht, dass es ein Lied ist, das hat nichts mit Gesang zu tun, wo sozusagen mehrere Stimmen nacheinander einsetzen, sondern Kanon, das Wort heißt so viel wie Regel oder Richtlinie, ein Maßstab, eine Messschnur. Das ist ein Kanon. Diese 66 Bücher sind also der Kanon, sind die Regel unseres Glaubens, die Richtschnur unseres Lebens, die in Artikel 4 aufgezählt wurden, die lesen wir jetzt nicht alle durch, aber wir kennen die ja auch alle. Und Artikel 5 fragt jetzt, woran erkennen wir, dass wir es bei diesen 66 Büchern, bei diesen 66 Schriftrollen, die im Verlauf von mehreren tausend Jahren geschrieben wurden und überliefert wurden bis zu uns heute, woher wissen wir, dass wir es da mit dem Wort Gottes zu tun haben, dass das die autoritativen Schriften Gottes sind, Gottes Wort? Woher wissen wir, dass diese und nicht andere, die heiligen und kanonischen Schriften sind der Maßstab der Lehre und des Lebens für uns? Woher wissen wir, dass diese Bücher Autorität haben, könnte man fragen. Und drei Aspekte werden hier in diesem Abschnitt diskutiert, kommentiert, die wir uns natürlich einfach der Reihe nach ansehen wollen. Denn das ist eine super wichtige Frage, das leuchtet jedem ein. Unser Glaube beruht auf der Schrift, aber wie solide ist die Schrift? Die Schrift wird immer wieder angegriffen von allen möglichen. Fangen wir nur an bei einem Dan Brown und seinen Romanen, der eben sagt, ja, die Kirche, die hat eben willkürlich bestimmt, was zum Kanon gehört, wie es ihr gerade gepasst hat. Bücher, wo eben Frauen eine zu zentrale Rolle spielen, die wurden eben unter den Teppich gekehrt. Und die Bücher, die einem in die Theologie und in die Lehre gepasst haben, die Praxis, die wurden sozusagen befördert. Und das sind also dann die Theorien, die in der Welt, in den Gedanken da draußen herumschwirren. Und sie sagen, und die Menschen sagen sich, wie könnt ihr das glauben? Wie kann euer Glaube auf diesem völlig menschlichen Machwerk beruhen? Wie könnt ihr mit ruhigem Gewissen da glauben und Glaubenszuversicht haben, wenn doch das Buch, auf dem euer Glaube basiert, nichts weiter als das Produkt von machtpolitischen Spielchen der römisch-katholischen Kirche ist? So sozusagen die Gedankengänge. Und wir wollen uns ansehen, ob das überhaupt stimmt. Und hier natürlich schon ein kleiner Spoiler, das stimmt nicht. Ja? So gehen wir überhaupt nicht an den Kanon, an diese 66 Bücher der Heiligen Schrift heran. sondern wir sind völlig überzeugt, dass wir auf einem festen Fundament stehen, dass unser Glaube auf einem festen Fundament steht und dass wir es bei diesen 66 Büchern mit nichts anderem zu tun haben als dem wahren Wort Gottes. Zuerst ist das Zeugnis der Kirche hier das große Thema in diesem Artikel. Und hauptsächlich ist zum Zeugnis der Kirche zu sagen oder wird in diesem Artikel gesagt, dass es nicht die Grundlage unserer Gewissheit ist oder sein kann. Das Zeugnis der Kirche ist nicht der ausschlaggebende Grund, warum wir die Gewissheit haben, dass es dort in diesen Büchern wirklich um das Wort Gottes geht. Das Interessante, das Erste ist, was gesagt wird, ist ja, dass wir diese Schriften als heilig und kanonisch erkennen oder man könnte vielleicht sogar noch besser sagen, empfangen. Wir empfangen sie. Und diese Redeweise, dass wir Schriften empfangen, die hat sich Guy Debray, der Verfasser, hier nicht einfach ausgedacht, sondern die kommt aus dem Neuen Testament selbst. So schreibt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 2. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Die Thessalonicher haben etwas empfangen. Die Gemeinden haben von den Aposteln Lehre und Predigt empfangen. Und die Apostel wiederum haben es vom Herrn empfangen. Ebenso schreibt Paulus gleich im nächsten Brief an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 15, so steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Also die Predigt der Lehre der Apostel, aber auch die geschriebenen Briefe von denen, das sind die Überlieferungen. Es wurde überliefert an die Thessalonicher, sie sollen daran festhalten. Und woher haben es die Apostel? Haben die sich's ausgedacht? Ist es ihre Lehre? Nein, Paulus selbst sagt wiederum, dass er es empfangen hat. 1. Korinther 15. Ich habe euch zuallererst überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Paulus hat empfangen und hat das Empfangene weiter überliefert an die Gemeinden, die es von den Aposteln empfangen haben. Es geht also los vom Herrn zu den Aposteln, zu den Gemeinden. Dass die Schriften, unser neutestamentlicher Kanon, sage ich mal, die 27 Bücher des Neuen Testaments empfangen sind, das sagt auch die römisch-katholische Kirche, aber sie lehren trotzdem, dass vom Beschluss der Kirche abhängig ist, welche Bücher zum Schriftkanon dazugezählt werden. Calvin sagt es gut in seiner Institutio, indessen hat sich bei vielen der verderbliche Irrtum eingeschlichen. Die Schrift habe nur so viel Gewicht, als ihr das Gutdenken der Kirche zugestehen. Das Gutdünken der Kirche zugestehen. Als ob Gottes ewige und unverletzliche Wahrheit auf menschliche Meinung gegründet wäre. Ja, dieser Irrtum, Gottes Wort hat quasi nur so viel Autorität, wie die Kirche ihm zugesteht, diesem Wort. Aber die Gewissheit der Schrift hängt nicht von der Zustimmung der Kirche ab. Denn die Kirche oder das Volk Gottes ist von den Schriften hervorgebracht worden und geformt worden. Das heißt, die Kirche, das Volk Gottes, hat ja bereits diese Schriften anerkannt, sozusagen zuerst anerkannt und wurde dadurch geformt, wurde dadurch zur Glaubensgemeinschaft. Sie kann also nicht diejenige sein, die diese Schriften überhaupt erst hervorbringt. Die Kirche hat die Schrift empfangen. Und dabei geht es nicht nur darum, dass Gott überhaupt natürlich derjenige ist, der der Ursprung aller Dinge ist und der sich uns offenbart und bekannt gibt und wir sind diejenigen, die es empfangen. Das sagt ja hier auch das Glaubensbekenntnis. Die Schrift, sagt das Glaubensbekenntnis, wird von uns angenommen und bestätigt. Die Kirche nimmt an und bestätigt, was sie empfangen hat. Es geht aber nicht nur darum, dass wir anerkennen, okay, Gott ist eben hier sozusagen der Erste in dieser logischen Kette, wie es von Gott zum fertigen Kanon kommt. Es geht nicht nur darum, dass wir anerkennen, okay, Gott ist der Erste. Es geht vor allem um ein zugrunde liegendes Prinzip, das wir hier verstehen müssen. Das Volk Gottes, die Kirche, würde ja nicht einmal ohne das Wort Gottes existieren als das Volk Gottes oder als die Kirche. Wir sind von Natur aus ja ohne Gott. Wir sind von Natur aus doch gottlos, verloren und verfinstert. Wir sind von Natur aus nicht Gottes Volk. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, der uns den Willen des Vaters offenbart hat. Und er ist gestorben und auferstanden. Und diese Dinge, die der Sohn Gottes für unser Heil getan hat, um überhaupt eine Kirche zu bauen, die werden uns verkündigt. Die sind sozusagen die Ursache, warum es überhaupt Glauben gibt und eine Glaubensgemeinschaft gibt. Es fängt an bei Gott und bei seiner Initiative, den Sohn zu senden, aufzuwecken und das dann alle Welt verkünden zu lassen. Und so entsteht überhaupt erst die Glaubensgemeinschaft, das Volk Gottes. Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt von denen, die gesandt werden. Von wem werden sie gesandt? Sie werden von Gott gesandt. Mit der Botschaft der Erlösung, die auch von Gott zuerst kommt. Also in dieser Kette, sage ich mal, stehen wir, die Kirche, das Volk Gottes, als Produkt ganz hinten dran. Wir sind das Produkt. Wir, quasi nichts anderes, als was in Psalm 100 gesagt wird. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk. Er hat uns gemacht und er hat uns dafür seinen Sohn gesandt und alles erzählen lassen, was sein Sohn für uns getan hat. Und das ist der Grund, warum wir Kirche sind, warum wir zum Volk Gottes dazugehören. Wir haben dieses Werk empfangen und wir haben, weil wir nicht dabei waren, als Jesus das alles getan hat, das Wort von diesem Werk empfangen. Und darum sind wir, wer wir sind, weil wir dieses Wort empfangen haben. Also schon die innere Logik des Heils, wenn man so will, zeigt, dass wir nur Empfänger sind. Die innere Logik des Heils zeigt, dass wir Empfänger sind. Und der äußere Aspekt, wie wir nämlich mit den Schriften dann umgehen, die kann nicht genau auf den Kopf gestellt werden, und dann steht die Kirche als erstes. Das passt überhaupt nicht inhaltlich zusammen. Wir sind diejenigen, die ja durch diese Schriften sozusagen erst hervorgebracht wurden als Glaubens- und Heilsgemeinschaft, als die Heiligen. Wir können ja nicht jetzt im Nachhinein sagen, welche Schriften es sind, durch die Christus seine Kirche gebaut hat, nachdem wir von diesen Kirchen, von diesen Schriften zur Kirche gemacht wurden. Das Haus baut nicht das Fundament, sondern auf dem Fundament wird das Haus erbaut. Das ist ein großer Unterschied, ob wir sagen, dass die Kirchen irgendwelchen Schriften Autorität verliehen hat oder eine Autorität anerkannt hat. Und wir sagen Letzteres. Die Kirche, das Volk Gottes, hat die Autorität der Heiligen Schrift anerkannt. Das heißt, wir empfangen sie und stellen dann bloß noch fest oder erkennen an, ja, das ist Gottes Wort. Wir sagen nicht im Nachhinein, diese machen wir zum Wort Gottes, diese erklären wir als autoritativ. Und wenn wir feste Gewissheit haben wollen, können wir uns nicht nur auf das menschliche Urteil verlassen. Das niederländische Glaubensbekenntnis ist natürlich hier auch so ausgewogen, dass es sagt, dass wir nicht in erster Linie durch das Zeugnis der Schrift dazu bewogen werden, dieser Autorität zu glauben oder diese Autorität anzunehmen. Das heißt nicht in erster Linie. Die Kirche ist nicht völlig überflüssig in diesem ganzen Prozess. Kirchenmänner in den ersten Jahrhunderten, die haben natürlich geforscht, welche Schriften der Apostel in den verschiedenen Gemeinden kursierten, welches Ansehen genossen diese Schriften und so weiter und so fort. Und das war ein Prozess, ein ganz menschlicher Prozess, in dem am Ende eben festgestellt wurde, welche 27 Schriften zum Kanon des Neuen Testaments gehören. Es ist ein Prozess, der innerhalb der Kirche stattfand und sozusagen ausgefochten wurde. Aber die Kirche hat dabei nie den Anspruch erhoben, den Kanon zu erschaffen, sondern nur festzustellen, was sie empfangen hat. Das Zeugnis der Kirche, zum Beispiel sagt Calvin, das kann uns in die richtige Richtung weisen. Was die Kirche sagt, das kann die Ungläubigen dazu veranlassen, in diesen Schriften Christus zu suchen und eben nicht in irgendwelchen anderen Schriften. Und was die Kirche beschlossen hat, das soll sozusagen uns aufmerken lassen, dass wir Christus gerade nicht im Thomas-Evangelium suchen und nicht das Thomas-Evangelium als autoritative Belehrung über das Wirken Christi ansehen, sondern in den Schriften, die die Kirche angenommen hat, weil sie sagt, das ist das, was wir empfangen haben. Da spielt die Bedeutung der Kirche und die Aufgabe der Kirche eine ganz wichtige Rolle. Zeitlich gesehen ist sozusagen die Kirche in den meisten Fällen steht an erster Stelle. Ja, die Menschen, die erkennen eben, die merken, okay, welche Schriften empfangen die Kirchen, welche sehen sie als als autoritativ an und deswegen gehe ich zu diesen Schriften. Also zeitlich gesehen steht die Kirche ganz vorne, aber inhaltlich, logisch gesehen, ist sozusagen das Fundament am Ende nicht das Zeugnis der Kirche. Calvin sagt, dass wir durch den Glauben vorbereitet, also auf den Glauben vorbereitet werden durch das Zeugnis der Kirche. Und durch das Zeugnis der Kirche werden Menschen dazu veranlasst, die Schrift hochzuschätzen, ehrerbietig zu behandeln und so weiter und so fort. Auch das sind Formulierungen aus anderen Bekenntnisschriften. Aber die Gewissheit, diese völlige Gewissheit, dass wir es mit einem festen Fundament zu tun haben, auf dem unser Glaube wirklich ruhen kann, kann uns letztlich die Kirche nicht geben. Sie kann nur sagen, was sie besteht, was sie empfangen hat und uns das bestätigen und uns das sagen. Die Gewissheit kommt durch das Zeugnis des Geistes, was wir als zweites ansehen wollen. Und so wie der Geist, der ist natürlich dafür verantwortlich, dass die Schriften überhaupt zustande kommen. Der Geist, das hatten wir auch früher schon gehört, der sorgt für Offenbarung und Erleuchtung. Der Geist ist in diesem ganzen Prozess, wenn es um die Schrift geht, sozusagen ganz vorn mit dabei, er ist die treibende Kraft. Wir könnten sagen, von der Planung in Ewigkeit, was offenbart werden soll, bis hin zur Offenbarung, dazu, dass zu den Propheten geredet wurde, bis hin dazu, dass das Wort Gottes, die zweite Person der Gottheit, Mensch wurde, ja, wo er über Maria überschattet hat und unser Retter Knechtgestalt annahm. Und von diesem Retter aus ging dann der Geist auf die Apostel über, dass sie alles aufschreiben, was Jesus sie gelehrt hat. Also der Geist ist da an jedem Prozess der Offenbarung mit beteiligt. Von der Planung in Ewigkeit bis hin zum Aufschreiben durch die Apostel ist er beteiligt. Und genauso wie er sozusagen in diesem, wir könnten es den objektiven Teil nennen, in diesem objektiven Prozess beteiligt ist, die Schrift hervorzubringen, das Wort Gottes hervorzubringen in Schriftform für uns, genauso ist er dann daran beteiligt, wenn es um diesen subjektiven inneren Aspekt geht, dass wir das Wort Gottes verstehen dürfen, dass wir die Gewissheit haben, dass diese 66 Bücher wirklich das Wort Gottes sind. Ich zitiere noch einmal Calvin, die Glaubwürdigkeit der Lehre kann nicht eher Bestand gewinnen. Die Glaubwürdigkeit der Lehre kann nicht eher Bestand gewinnen, als bis wir ohne Zweifel überzeugt sind, dass ihr Urheber Gott ist. Deshalb wird durchweg die höchste Beglaubigung der Schrift darin gesehen, dass hier Gott in Person redet. Die höchste Beglaubigung der Schrift ist die Überzeugung, wird darin gesehen, dass Gott es ist, der redet. Denken wir am Psalm 119. Was wir letzte Woche gehört haben, wo David dieses kosmische Schöpfungswort in Betracht zieht und sieht, wie alles durch das Wort Gottes geschaffen wurde. Wenn er etwas macht und sagt, dann passiert es. Sein Wort ist ewig mit ihm im Himmel und die Erde ist durch sein Wort fest gegründet. Und dann zieht er die Schlussfolgerung, dass er deswegen unbedingt am Wort Gottes, wie er es kennt, in geschriebener Form festhalten muss, weil beides für ihn die gleiche Qualität hat. Beides ist Wort Gottes. Das universale Schöpfungswort, aber auch das, was er sozusagen nachlesen kann, in den 5 Büchern Mose zum Beispiel. Oder in unserem heutigen Abschnitt im Psalm 119 kam das auch sehr schön zum Ausdruck. Lehre mich deine Anweisungen, heißt es in Vers 68. Es sind die Anweisungen Gottes, die hier gelehrt werden. Sie kommen von ihm. Und David redet hier nicht von persönlichen Offenbarungen, die er sozusagen im stillen Kämmerlein empfängt, sondern er redet von den Schriftrollen, die niedergeschrieben wurden, damit er darin liest. Das sind Gottes Anweisungen. Noch ausdrucksstärker wurde es dann im Psalm 119, Vers 72, den wir heute Morgen gehört haben. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser als tausende von Gold- und Silberstücken. Das Gesetz kommt aus dem Mund Gottes. Aber David liest es nicht, hört es nicht aus dem Mund Gottes akustisch wahrnehmbar, sondern wo liest David das Gesetz? Wie kommt er ans Gesetz? Indem er die Schriftrollen der 5 Bücher Mose zum Beispiel liest oder vorgelesen bekommt. Letzte Woche ging es auch darum, dass in 2. Thessalonicher 3, Vers 16 ja steht, dass die Schriften von Gott ausgehaucht sind. Sein eigener Atem sozusagen. Und um Lehren zu untermauern, da gehen wir natürlich sozusagen automatisch mehr zu diesen dogmatisch klingenden Aussagen hin, wie zum Beispiel in den paulinischen Briefen oder auch sonst wo. Aber wenn wir dann hier im Psalm 119 so eine Aussage haben, da lesen wir einfach drüber, wir halten es vielleicht für eine schöne Metapher irgendwie. Aber das ist eine starke Aussage von David hier, dass er das Gesetz, diese Schriftrollen des Mose als vom Mund Gottes bezeichnet. Das ist nichts, wo man einfach drüber geht und das als schöne poetische Metapher irgendwie abtut, sondern ja, wenn wir David fragen würden, ist dir eigentlich bewusst, was du dort gerade gesagt hast? Ja, dass diese Schriftrollen vom Mund Gottes kommen, dann würde er sagen, ja, es ist mir genau bewusst. Weil ich glaube, es ist alles, das Wort Gottes ist, als käme es vom Mund Gottes direkt an mein Ohr. Und daher sind sie für ihn so wertvoll, daher sind sie so lebensspendend. Und daher sind sie, um hier bei unserem Thema zu bleiben, autoritativ. Nicht, weil Mose das irgendwann mal festgelegt hat, nicht, weil Israel gesagt hat, wir erklären das zu den autoritativen Schriften, sondern weil Mose, weil Israel, weil David sie empfängt aus dem Mund und von der Hand Gottes. Und wenn wir diese freudige Gewissheit eines David haben wollen und sagen wollen, das Wort von deinem Mund ist besser als tausende von Gold- und Silberstücken, dann brauchen wir diese Gewissheit, die nur zustande kommt, wenn der Geist sie in uns wirkt. Gott ist der Urheber der Schriften und das kann die Kirche also auch nicht festlegen, sondern sie muss sich an die Schriften halten, die ihr gegeben wurden. Und der Geist muss das in unseren Herzen bezeugen. Wenn wir nicht schwanken wollen in unserem Glauben, in unserer Glaubensgewissheit, dann brauchen wir, und dann sind wir angewiesen und müssen wir bekennen, dass wir angewiesen sind auf dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns. Calvin sagt sogar, wenn wir fragen, wer uns sozusagen verbirgt, dass diese Schriften von Gott kommen und dass wir sie in Ehrfurcht annehmen sollen und wer dann irgendwie sagt, das muss die Kirche regeln, das muss die Kirche bestimmen, welche Schriften zu verehren sind, der spottet und verlästert den Heiligen Geist und beraubt Gott seiner Ehre, weil das nicht Kirchenbusiness ist, das ist Gottes Business. Dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, nun, was genau ist das? Wie genau sieht es aus? Ist das blinder Glaube? Das Zeugnis des Heiligen Geistes, von dem hier die Rede ist, das ist kein blinder Glaube. Blinder Glaube heißt, nur weil es irgendjemand sagt, musst du es glauben. Weil es irgendjemand gesagt hat, glauben wir es einfach mal. Ich habe zwar keine Belege, keine Hinweise, nichts, was das sozusagen irgendwie unterstützt oder fördert, aber ich glaube es einfach. Das ist blinder Glaube. Interessanterweise ist das ja gerade das, was Rom fordert. Blinden Glauben. Weil die Kirche es festgelegt hat, sollen wir es machen. Das Zeugnis des Heiligen Geistes ist gerade kein blinder Glaube. Und das Zeugnis des Heiligen Geistes, das ist auch keine mystische Erfahrung. Es ist geheimnisvoll, wir können das nicht verstehen. Man kann nicht erklären, wie das mechanisch abläuft. Aber es ist keine mystische Erfahrung, sodass wir irgendwie leise in unseren Ohren eine Stimme hören, die sagt, das sind schon wirklich die autoritativen Schriften. Das ist wirklich echt. So funktioniert das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht. Wie funktioniert das Zeugnis des Heiligen Geistes? Einfach, ich denke, es funktioniert, indem er, wenn wir mit diesen Schriften konfrontiert werden, uns durch diese Konfrontation am inneren Menschen überzeugt, dass das Wort Gottes ist. Das ist sozusagen alles. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, es passiert nicht ohne die Schriften. Es passiert nicht, dass wir irgendwelche Schriften lesen und dann unabhängig vom Inhalt dieser Schriften oder von ja, der Schönheit dieser Schriften, von ihrer Genialität, sagt der Geist uns dann und säuselt uns leise ins Ohr, dass das Gottes Wort ist. Nein, sondern der Geist wirkt durch die Schriften. Das wollen wir uns im dritten Punkt ansehen, das Zeugnis der Schrift. Nach dem Verweis auf das Wirken des Heiligen Geistes kommt das Glaubensbekenntnis hier noch auf die Schrift zu sprechen. Und man könnte das fast so lesen, als wäre das Selbstzeugnis der Schrift schon ein eigenständiger Beweis. Sozusagen unabhängig und neben dem Wirken des Geistes. Ist das Wirken des Geistes, bestätigt uns sozusagen, ja, wir haben es hier mit Gottes Wort zu tun, aber dann ist da auch noch sozusagen das Schriftzeugnis aus sich selbst heraus. Aber ich denke nicht, dass es so gemeint ist, dass wir es komplett trennen können als zwei unabhängige Beweise. Sondern es gibt einen inneren Zusammenhang, genau wie das bei unserem Heil ist. Es ist auch ein geheimnisvolles Zusammenspiel von Wort und Geist. Das Wort vom Kreuz, das kann in unseren Herzen keinen Glauben hervorrufen, wenn der Heilige Geist nicht unsere Herzen dafür öffnet und sensibel macht. Die gleiche Botschaft wirkt bei dem einen, bei dem anderen wirkt sie nicht. Das Wort ist kein, wirkt nicht automatisch sozusagen. Der Geist muss das menschliche Herz, die menschliche Gesinnung, den menschlichen Verstand, das menschliche Denken sozusagen vorbereiten und bearbeiten, sodass das Wort mit Glauben aufgenommen wird. Aber wenn wir durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden oder vom Heiligen Geist wiedergeboren werden, passiert das nie ohne das Wort. Sondern wir sind, sagt Petrus, wiedergeboren durch den Samen des unvergänglichen Wortes. Ein geheimnisvolles Zusammenspiel, wie das genau funktioniert. Dass der Geist immer mit und durch das Wort wirkt und natürlich eben auch sozusagen wirken muss, damit das Wort überhaupt in uns sozusagen gläubig aufgenommen wird, aber er gebraucht auch das Wort, damit wir es glauben sozusagen. Und ähnlich geheimnisvoll ist es, wenn es um die Frage geht, wie wir es sozusagen hier mit der Autorität der Bücher, wenn es um diese Frage geht, was es mit der Autorität der Bücher auf sich hat. Warum sie das autoritative Wort Gottes sind, ein ähnlich geheimnisvolles Zusammenspiel, dass der Geist das in uns wirkt, das ist Zeugnis des Heiligen Geistes, aber er macht es durch das Wort. Die Reihenfolge hier im niederländischen Glaubensbekenntnis ist sehr gut, weil damit ausgedrückt wird eben zuerst einmal, dass die Schriften, also es wird ausgedrückt, dass diese Schriften in sich selbst diese Bestätigung tragen, dass sie das Wort Gottes sind, aber es ist doch ein, sozusagen ein Nachsatz dazu, dass das Wirken des Heiligen Geistes absolut zentral ist und unerlässlich ist. Der Geist Gottes, sagen wir es andersrum, der Geist Gottes überzeugt uns nicht davon, dass die Bibel Gottes Wort ist, obwohl die Schrift ein mit Fehlern übersätes Buch ist. Der Geist Gottes überzeugt uns nicht davon, dass die Bibel Gottes Wort ist, obwohl sie sozusagen voll ist mit unerfüllten Prophezeiungen, stümperhaft im Stil, unkoordiniert vom inneren Zusammenhang und so weiter. Nein, sondern der Geist Gottes überzeugt uns davon, dass das Gottes Wort ist, durch das Wort, indem wir erkennen, dass es voller erfüllter Prophetien ist, dass es einen roten Faden hat, einen inneren Zusammenhang, wie es alles auf Christus hinweist, dass es einzigartig ist vom Stil und seiner ganzen literarischen Qualität und so weiter und so fort. Das heißt, der Geist benutzt dieses Zeugnis, um uns auch davon zu überzeugen, dass es das Wort Gottes ist. Aber das Wort, nur diese Buchstaben zu lesen, das wirkt das nicht automatisch ohne den Heiligen Geist. All diese Vorzüge, die sind nicht aus sich selbst heraus genug, um uns zu überzeugen. Einfach deswegen, weil wir sündhafte Menschen sind. Und der sündhafte Mensch, der wehrt sich dagegen, der unterdrückt es. Wir können mit Argumenten, dass die Bibel doch so genial ist und warum sie so genial ist und warum sie so einzigartig ist und warum sie den Koran und alle hinduistischen Schriften bei weitem übertrifft, wir können mit solchen Argumenten niemanden dazu bringen, dass er versteht, okay, das ist wirklich das Wort Gottes. Wir können diese Dinge nutzen, aber warum er es versteht, ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Die Schrift ist wirklich einzigartig. So einzigartig, dass er hier sogar dass er hier sagt, das ist eine Bestätigung, die Schriften, die tragen die Bestätigung in sich selbst so klar, dass ein Blinder sie sehen kann. Wir brauchen doch auch dazu das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und von allen Dingen, die man bei der Schrift sozusagen ausweisen könnte, die für die Schrift sprechen, für ihre Qualität, für ihren göttlichen Charakter, ist vor allem auf die Prophetie hier hinzuweisen, die das stärkste Argument ist. Wir könnten den wunderbaren Stil nehmen, wir könnten die kunstfertige Poesie der Psalmen anführen, wir könnten zeigen, wie die Schriften inhaltlich perfekt aufeinander abgestimmt sind, wie sie einen roten Faden haben, wie sie eine Mitte haben, inhaltlich Christus und sein Werk. Ja, das sind alles tolle Argumente. Das entscheidendste oder das stärkste Argument, das, was hier eben auch dann Guy de Prez als erwähnungswürdig bedachte, ist die erfüllte Prophetie. Wie viel ist in der Schrift vorausgesagt worden und wurde genauso erfüllt? Dass Abrahams Nachkommen 400 Jahre Sklaven im Exil in Ägypten sein würden. Das Exil selbst später ist dann vorausgesagt. Die Rückkehr aus dem Exil ist vorausgesagt. Und das sind nur sozusagen inneralttestamentliche Prophezeiungen und Erfüllungen. Wie viele Prophezeiungen gibt es allein, die sich in Christus erfüllt haben, sodass wirklich ein Blinder das erkennen kann, sodass wirklich sogar Ungläubige bekennen müssen, dass das alles kein Zufall sein kann. Wie viel wurde vor ihm vorhergesagt, dass er in Bethlehem geboren werden musste, dass er von einer Jungfrau geboren werden musste, dass er aus dem Stamm Juda kommt. Seine Leiden wurden vorhergesagt. Die Tatsache, dass ihm bei seinem Tod keine Knochen gebrochen werden, wurde vorhergesagt. Ein Verrat durch einen Freund wurde vorhergesagt. Der Verrat, der 30 Silberlinge einbrachte für den Verräter, wurde vorhergesagt. Die Begräbnisstelle im Grab eines Reichen wurde vorhergesagt. Die Auferstehung wurde vorhergesagt. Was gibt es, das nicht vorhergesagt wurde und sich so erfüllt hat in diesem Mann Jesus von Nazareth, um zu beweisen, er ist der Erlöser? Es ist so klar, dass es ein Blinder sehen muss. Und doch sehen wir sozusagen die Bibelkritiker, die das alles zerpflücken und jede alttestamentliche Stelle irgendwie so verbiegen und jede neutestamentliche Stelle irgendwie so verbiegen, dass es bloß doch nicht sehen müssen. Dass es bloß doch nicht zugeben müssen. Dass es vielleicht doch nur Zufall ist und so weiter und so fort. Dass es manipuliert wurde von den neutestamentlichen Schreibern, damit es einfach so aussieht, als wäre Jesus die Erfüllung, obwohl es in Wahrheit gar nicht so war und so weiter und so fort. Ja, es muss ein Blinder sehen. Und doch merken wir, ohne das Zeugnis des Heiligen Geistes kann man selbst das lesen und sich dagegen wehren, dass wir es mit Gottes Wort zu tun haben. Wir können zuversichtlich sagen, dass die Schrift aufgrund der erfüllten Prophezeiungen sich selbst klar als das Wort Gottes beweist. Anders kann das nicht sein. Und selbst das, wissen wir, überzeugt noch keinen automatisch. Selbst das wird von unserem verfinsterten Verstand umgedreht und pervertiert, wenn nicht der Geist das selbst in unseren Herzen bezeugt. Mit allen Schriften, mit allen Beweisen aus der Schrift, mit allen erfüllten Prophezeiungen und Beweisen darüber machen wir keinen zum Christen. Das ist Gottes Werk. Und ja, was für eine größere Anwendung kann es da geben, als zu sagen, bete Gott an, wenn du das glauben darfst. Bete Gott an, dass du das glauben darfst, dass du das verstehen darfst. Der natürliche Mensch, der versteht davon gar nichts. Aber der Geist Gottes, der die Tiefen Gottes erforscht, der hat es dir offenbart. Die Schrift ist so klar, jeden von uns, die wir hier sitzen, ist die Schrift so klar. Und es ist so eindeutig, dass es Gottes Wort sein muss und dass all das kein Zufall sein kann, wenn wir an die erfüllten Prophezeiungen denken. Und doch, wie viele Menschen um uns herum verdrehen es und wollen es nicht wahrhaben. Die Tatsache, dass ihr hier sitzt und das glaubt, es ist ein Wunder, es ist das Werk Gottes, es ist das Werk des Heiligen Geistes an euch. Was für eine größere Anwendung gibt es, als bete Gott dafür an, dass du heute das glauben darfst. Und dass du nicht einer von denen bist, die das auch irgendwie krampfhaft verdreht, weil es einfach nicht wahr sein darf. Doch es ist wahr und uns wurde es offenbart, wir wurden innerlich vom Heiligen Geist, der dritten Person der Gottheit selbst, erleuchtet. Und dass wir das sehen dürfen. Ihm, dem Dreiein Gott, sei die ganze Ehre, ihm sei die Anbetung dafür, dass er uns solche Schriften gegeben hat, sein Wort für uns aufgeschrieben hat und uns davon auch überzeugt hat, uns diesen Glauben geschenkt hat. Das ist seine Gabe, ihm sei die Ehre. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht in der Finsternis gelassen hast, sondern hineingekommen bist in diese Finsternis als das Licht in Christus und mit dem Wort von Christus, der Botschaft über ihn, die wir haben dürfen. Und wir stehen auf einem festen Fundament, weil wir wissen dürfen, dass es nicht einfach eine kirchliche Entscheidung ist, dass das die richtigen Bücher sind, sondern es sind die richtigen Bücher und der Geist Gottes hat es uns erleuchtet, hat es uns klar gemacht. Dafür danken wir. Du selbst hast dafür gesorgt, dass wir das so sehen und verstehen dürfen, Herr. Und ja, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, nicht geringer als die Menschwerdung, nicht geringer als der Tod Christi, nicht geringer als seine Auferstehung. Genauso wesentlich, damit wir gerettet werden. Wir danken dir dafür. Wir rühmen dich, unser Gott und Vater, dass du uns das Wort gegeben hast, und wir bitten dich, dass du uns einen heiligen, feurigen Eifer gibst, dieses Wort zu studieren und ernst zu nehmen und ja, so zu würdigen und mit dieser Ehre zu sozusagen zu versehen, die ihm gebührt, diesem Wort, weil es dein Wort ist. Das schenke uns darin, lass uns wachsen nach deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.